Wir gehören zur Tischlesung vom Buch Philothea, Franz von Sales, Einführung in das Leben aus christlichem Glauben, das vom Franz Sales Verlag Eichstätt und Wien. Heute vom fünften Teil, das Kapitel 1-6. Übungen und Ratschläge, um die Seele zu erneuern und in der Frömmigkeit zu festigen. Mit Ausnahme der letzten zwei Kapitel, die einige Schlussbemerkungen zum ganzen Buch enthalten, besteht der ganze fünfte Teil aus Ratschlägen und Übungen für die jährlichen Erneuerungsexerzitien. Sie werden klar von den Bekehrungsexerzitien unterschieden. Vergleiche erster Teil. Zweck dieser Erneuerungsexerzitien ist, die im Lauf der Zeit erschlafften Kräfte wiederherzustellen und die Tugenden zur Blüte zu bringen. Daher beziehen sich die Übungen sowohl auf die Vergangenheit, Erwägungen über die Gnade Gottes und Prüfungen unseres Seelenzustandes, wie auf Beweggründe, Gott in Zukunft noch treuer zu dienen. In den Betrachtungen über die letzten Dinge fehlen hier. Die Seele soll ja nicht erschüttert werden, sondern sich festigen, wachsen in der Liebe. Erstes Kapitel. Alljährliche Erneuerung der guten Vorsätze. Vor allem gilt es, die Wichtigkeit dieser Erneuerung zu erkennen. Die menschliche Natur sinkt infolge der Schwäche und der schlechten Neigungen des Fleisches leicht von der Höhe ihrer guten Empfindungen herab. Das Fleisch beschwert die Seele und zieht nach unten, wenn sie sich nicht immer wieder durch kräftige Vorsätze aufschwingt. So fallen auch die Vögel zu Boden, wenn sie nicht ständig die Schwingen bewegen. Deshalb musst du oft deinen Entschluss erneuern, Gott zu dienen, sonst fällst du in den früheren Zustand zurück oder noch tiefer. Vergleiche Lukas 11,26. Das ist ja das Eigenartige im geistlichen Leben. Wenn wir abzugleiten beginnen, fallen wir gewöhnlich tiefer als bis zu dem Zustand, von dem wir zur Frömmigkeit aufgestiegen sind. Es gibt keine noch so gute Uhr, die man nicht täglich aufziehen müsste. Außerdem muss man sie wenigstens einmal im Jahr zerlegen, den Rost entfernen, verborgene Teile gerade biegen, abgenützte erneuern. So muss auch jeder, der für seine Seele Sorge trägt, sie am Morgen und am Abend durch die beschriebenen Übungen zu Gott erheben, außerdem oft ihren Zustand überprüfen, um sie wieder aufzurichten und instand zu setzen. Darüber hinaus muss er sie jedes Jahr gleichsam auseinandernehmen. Das heißt, Empfindungen und Leidenschaften einzeln prüfen und die Fehler verbessern, die etwa vorliegen. Der Uhrmacher ölt die Räder, die Federn und alle beweglichen Teile der Uhr, damit sie lautlos gehen und nicht so leicht rosten. Ebenso muss der fromme Mensch nach einer genauen Prüfung seinem Herzen durch die Sakramente der Buße und des Altars die heilige Salbung geben. Diese Übung wird die im Laufe der Zeit erschlafften Kräfte wiederherstellen, das Herz erwärmen, gute Empfindungen wecken und die Tugenden zur Blüte bringen. Die alten Christen pflegten diese Erneuerung mit großer Sorgfalt am Jahrestag der Taufe des Herrn vorzunehmen. Nach dem Bericht des heiligen Gregor von Nassias erneuerten sie an diesem Tag ihr Taufgelübde. Tun wir desgleichen, bereiten wir uns eifrig darauf vor und erneuern wir es mit allem Ernst. Wähle also nach dem Rat deines geistlichen Vaters dafür eine geeignete Zeit, ziehe dich ein wenig in die geistige oder wirkliche Einsamkeit zurück, dann halte eine oder zwei Betrachtungen über die folgenden Punkte nach der Methode, die ich dir im zweiten Teil angegeben habe. Zweites Kapitel. Erwägungen über die Gnade der Berufung. Erstens. Erwäge deine feierliche Erklärung in ihren einzelnen Punkten. Als erstes hast du für immer jeder schwere Sünde entsagt, sie verworfen und verabscheut. Zweitens hast du deine Seele, dein Herz und deinen Leib mit allem der Liebe und dem Dienst Gottes geweiht. Drittens hast du versprochen, dich mit der Gnade Gottes sofort wieder zu erheben, solltest du jemals irgendwie Böses tun. Sind das nicht ausnahmslos schöne, richtige, wertvolle und hochherzige Entschlüsse? Bedenke, wie heilig, vernünftig und begehrenswert diese Beteuerung ist. Zweitens, erwäge, wem du sie gegeben hast. Gott, wenn uns ein ernstes Versprechen, das wir einem Menschen geben, streng verpflichtet, wie viel mehr das Wort, das wir Gott gegeben haben. Herr, zu dir hat mein Herz gesprochen, sagt David. Mein Herz hat dieses gute Wort gesagt, nie und nimmer will ich es vergessen. Psalm 27, 8, 45, 1, 119, 6. Drittens, bedenke in Wesen, in wessen Gegenwart du sie ausgesprochen hast, im Angesicht des himmlischen Hofes, die allerseligste Jungfrau, der heilige Josef, dein Schutzengel, der heilige Ludwig schauten auf dich, begleiteten deine Worte in freudiger Zustimmung mit ihrem Gebet, sahen dich mit unbeschreiblicher Freude zu Füßen des Heilands, als du ihm dein Herz weihtest. Es war ein Freudenfest im himmlischen Jerusalem, das nun erneuert wird, wenn du deine Entschlüsse herzhaft erneuerst. Viertens, erwäge, wie du zu dieser Beteuerung gekommen bist. Wie gut und gnädig war doch Gott zu dir. Gestehe ehrlich, fühltest du dich nicht hingezogen durch die gütigen Lockungen des Heiligen Geistes? Waren die Seile, mit denen Gott deine kleine Barke in den Hafen des Heils zogen, nicht lauter Liebe und Güte? Wie lockte er dich? Durch die heiligen Sakramente, durch Lesungen, durch das Gebet. Ja, du schliefst, doch Gott wacht über dich, gab deinem Herzen Gedanken des Friedens und dachte Pläne der Liebe für dich. Fünftens, erwäge, zu welcher Zeit Gott dich zu diesem großen Entschluss antrieb, in der Blüte deiner Jugend. Welches Glück, schon früh erfahren zu dürfen, was wir nicht früh genug wissen können. Der heilige Augustinus, der im Alter von 30 Jahren bekehrt wurde, rief aus: O ewig, alte Schönheit, wie spät habe ich dich erkannt. Ach, ich sah dich und betrachtete dich nicht. Auch du kannst sagen, o ewige Liebe, warum habe ich dich nicht schon früher verkostet? Gewiss, du hast es überhaupt nicht verdient. Würdige also dankbar die Gnade, dass Gott dich schon in deiner Jugend an sich gezogen hat, und sprich mit David. Mein Gott, du hast mich seit meiner Jugend erleuchtet und deine Hand auf mich gelegt. Ewig werde ich deine Barmherzigkeit verkünden. Psalm 71,17. Rief Gott dich aber im Greisenalter, welche Gnade für dich der seine Jahre so missbraucht hat. Gott rief dich noch vor dem Tod, erhielt deinen traurigen Lauf zum Abgrund zu einer Zeit auf, da du noch nicht auf ewig unglücklich warst, was sonst geschehen wäre. Sechstens, bedenke die Wirkungen dieser Berufung. Du wirst wohl manches in dir zum Guten gewendet sehen, im Vergleich mit dem, was du früher warst. Hältst du es nicht für ein Glück, im Gebet mit Gott sprechen zu können, ihn lieben zu dürfen, viele Leidenschaften gedämpft zu sehen, die dich beunruhigen, von vielen Sünden und Gewissensnöten verschont zu sein, so oft die heilige Kommunion empfangen und dich darin mit der reichsten Quelle ewig während der Gnade vereinigt zu haben? Wie groß sind doch diese Gnaden? Du musst sie mit dem Gewicht des Heiligtums wägen. Gottes Hand hat das alles getan. Die gute Hand Gottes, sagt David, hat ihre Kraft erwiesen. Seine Hand hat mich aufgerichtet. Ich werde nicht sterben, ich werde leben. Mit dem Herzen, dem Mund und Werken die Herrlichkeiten seiner Güte offenbaren. Psalm 118,16. Nach all diesen Erwägungen, die viele gute Affekte enthalten, wie du siehst, schließe einfach mit einer Danksagung und der herzlichen Bitte, daraus Nutzen zu ziehen, versenke dich voll Demut und Vertrauen in Gott, deine Entschlüsse fasse erst nach dem zweiten Teil dieser Übung. Drittes Kapitel, Prüfung der Seele über ihren Fortschritt. Dieser zweite Teil der Erneuerung ist ziemlich lang. Es ist auch nicht notwendig, dass du ihn auf einmal vornimmst. Du kannst ihn auf mehrere Tage aufteilen. Einmal dein Verhalten gegen Gott prüfen, ein anderes Mal das Verhalten gegen dich selbst und gegen den Nächsten und schließlich die Leidenschaften überprüfen. Es ist nicht notwendig und auch nicht empfehlenswert, alles kniend zu verrichten, wohl aber den Anfang und den Schluss mit den Affekten. Die anderen Punkte der Prüfung kannst du vornehmen, indem du auf- und abgibst. Noch besser im Bett, wenn du liegen kannst, ohne einzuschlafen, dann musst du sie aber vorher gut durchgelesen haben. Auf keinen Fall soll dieser zweite Teil der Übung mehr als 3 Tage und 2 Nächte in Anspruch nehmen, und zwar jeden Tag und jede Nacht nur eine gewisse Zeit, wie es dir eben möglich ist. Wolltest du diese Übung zu lang ausdehnen, dann könnte sie ihre Wirkung einbüßen, nur schwache Eindrücke hinterlassen. Nach jedem Punkt der Erforschung merke dir, worin du gefehlt, welche Unordnung du im Besonderen gefunden hast, um Rat zu holen und Entschlüsse fassen zu können und deine Seele zu festigen. obwohl es nicht notwendig ist, dich an den Tagen dieser Übungen vollständig von jeder Gesellschaft zurückzuziehen, sollst du es doch teilweise tun, besonders gegen Abend, damit du früher zu Bett gehen und dem Körper wie dem Geist die notwendige Entspannung für diese Erwägung verschaffen kannst. Tagsüber rufe Gott, unsere liebe Frau, die Engel und alle Heiligen des Himmels an. Schließlich muss alles mit einem Herzen getan werden, das Gott liebt und sich nach der Vollkommenheit der Seele sehnt. Um diese Übung gut zu beginnen, versetze dich vorher in die Gegenwart Gottes. Rufe den Heiligen Geist an. Bitte ihn um Licht und Kraft, dich selbst recht zu erkennen. Bete mit Augustinus, der vor dem Angesicht Gottes im Geist der Demut ausrief. Herr, dass ich doch dich erkenne und mich erkenne. Und mit dem heiligen Franz von Assisi, wer bist du, o Gott, und wer bin ich? Beteure, dass du deinen Fortschritt nicht erkennen willst, um dich deinetwegen zu freuen, sondern Gottes wegen, nicht um dich selbst, sondern um Gott zu preisen und ihm zu danken. Beteure, dass du in keiner Weise der Mutlosigkeit oder Verzagtheit Raum geben willst. Falls du in dir keinen Fortschritt, sondern im Gegenteil einen Rückgang feststellen solltest, du wolltest deshalb nicht niedergeschlagen sein, sondern mutiger, dich noch mehr ermuntern, dich demütigen und mit Gottes Gnade daran arbeiten, deine Fehler zu überwinden. Darauf bedenke in Ruhe, wie du bisher zu Gott, zum Nächsten und zu dir selbst stehst. Viertes Kapitel. Prüfung unserer Seelenhaltung gegen Gott. Erstens. Wie verhält sich dein Herz zur Todsünde? Bist du fest entschlossen, sie niemals zu begehen, was immer auch kommen mag? Hast du an diesen Entschluss festgehalten vom Tag deiner Beteuerung bis heute? Dieser Entschluss ist die Grundlage des geistlichen Lebens. Zweitens, wie verhält sich dein Herz zu den Geboten Gottes? Findest du sie gut, milde und liebenswert? Wer einen gesunden Geschmack und einen kräftigen Magen hat, liebt gute Speisen und lehnt minderwertige ab. Drittens, wie verhält sich dein Herz zur lässlichen Sünde? Wohl wird uns von Zeit zu Zeit eine unterlaufen, aber hast du nicht zu bestimmten eine besondere Neigung? Was noch schlimmer ist, hängst du nicht an Einzelnen und liebst sie? Viertens, wie verhält sich dein Herz zu den geistlichen Übungen? Liebst du sie? Sind sie dir teuer oder unangenehm? Empfindest du etwa Ekel davor? Zu welchen von ihnen fühlst du dich mehr hingezogen? Das Wort Gottes hören, gutes Lesen, geistliche Gespräche betrachten, beten, beichten, die Aussprache mit dem Seelenführer, die Vorbereitung und der Empfang der heiligen Kommunion, die Bezähmung deiner Neigungen, was von all dem widerstrebt dir? Findest du etwas, zu dem dein Herz weniger hinneigt? So prüfe, woher der Widerwille kommt und was dessen Ursprung ist. Fünftens, wie verhält sich dein Herz gegen Gott selbst? Denkst du gern an Gott? Empfindest du bei diesem Gedanken Freude? David sagt, ich habe Gottes gedacht und mich darüber gefreut. Psalm 70,5. Fühlst du in deinem Herzen eine gewisse Leichtigkeit, ihn zu lieben und eine besondere Freude, diese Liebe zu verkosten? Freut sich dein Herz beim Gedanken an die Unendlichkeit Gottes, seiner Güte und Milde? Wenn dir der Gedanke an Gott inmitten irdischer Beschäftigungen und Eitelkeiten kommt, schafft er sich dann Raum? Packt er dein Herz? Scheint es dir nicht, dass dein Herz sich ihm zuwendet, ja ihm gewissermaßen entgegeneilt? Es gibt gewisse solche Seelen. Sieht die Frau ihren Mann von der Reise heimkehren und hört seine Stimme, so mag sie vielleicht gerade viel zu tun haben und durch wichtige Arbeiten zurückgehalten werden, aber ihr Herz lässt sich nicht zurückhalten. Es drängt alle anderen Gedanken beiseite, um einzig dem Gedanken an den Mann Platz zu schaffen. So geht es auch den Seelen, die Gott innig lieben. Mögen sie noch so beschäftigt sein, wenn der Gedanke an Gott sie berührt, dann verlieren sie fast die Fassung vor Freude, wieder beim Gegenstand ihrer Liebe zu sein. Das ist gewiss ein sehr gutes Zeichen. Sechstens, wie verhält sich dein Herz gegen Jesus Christus, den Gottmenschen? Hast du Gefallen daran, bei ihm zu sein? Die Bienen sind gern beim Honig, die Wespen beim Gestank, so finden gute Seelen ihre Befriedigung beim Heiland und lieben ihn zärtlich, während schlechte ihre Freude an Eitelkeiten finden. Siebtens, wie verhält sich dein Herz zu unserer lieben Frau, zu den Heiligen, zu den Schutzengeln? Liebst du sie aufrichtig? Hegst du besonderes Vertrauen auf ihre Fürbitte? Hast du Freude an ihren Bildern, ihrer Lebensgeschichte? Hörst du es gern, wenn man sie lobt? Achtens, wie steht es mit deiner Zunge? Wie sprichst du von Gott? Hast du Gefallen daran, nach deinem Stand und deinen Fähigkeiten von Gott zu sprechen und ihn zu preisen? Liebst du es, fromme Lieder zu singen? Neuntens, bezüglich der Werke frage ich dich, ob dir die Verherrlichung Gottes am Herzen liegt, ob du gern etwas zu seiner Ehre tust. Die Gott lieben, lieben mit ihm die Zierde seines Hauses. Psalm 26,8. Findest du, dass du aus Liebe zu Gott eine Anhänglichkeit überwunden, für Gott auf etwas verzichtet hast? Es ist ein gutes Zeichen der Liebe, wenn man sich einer Sache beraubt für jenen, den man liebt. Was also hast du aus Liebe zu Gott verlassen? 5. Kapitel. Prüfung der Haltung gegen sich selbst. 1. Wie liebst du dich selbst? Liebst du dich nicht zu sehr für diese Welt? Wenn dem so ist, wirst du wünschen, immer hier zu bleiben und dich auf dieser Erde gut einzurichten. Liebst du dich aber für den Himmel, dann wirst du bestrebt und wenigstens damit einverstanden sein, von der Erde Abschied zu nehmen, sobald es dem Herrn gefällt. 2. Hältst du gute Ordnung in der Liebe zu dir selbst? Nur die ungeordnete Selbstliebe schadet uns. Die geordnete Liebe aber verlangt, dass wir die Seele mehr lieben als den Leib, dass unsere Hauptsorge darauf gerichtet ist, Tugenden zu erwerben, dass wir mehr Wert auf die himmlische als auf die vergängliche irdische Ehre legen. Ist die Liebe wohlgeordnet, so fragt man sich zuerst, was werden die Engel sagen, wenn ich so etwas denke, statt was werden die Menschen dazu sagen? 3. Wie liebst du dein eigenes Herz? Ist es dir nicht lästig, ihm in seinen Krankheiten zu dienen? Ach, du schuldest ihm diese Sorge, ihm zu helfen und helfen zu lassen. Wenn Leidenschaften es quälen, du musst dafür alles andere im Stich lassen. 4. Wofür hältst du dich vor Gott? Wohl für ein Nichts? Nun, es ist keine große Demut für eine Mücke, neben einem Berg sich als nichts einzuschätzen, auch nicht für den Wassertropfen, sich für nichts zu halten im Vergleich zum Meer und nicht für einen Funken, sich für nichts zu halten, neben der Sonne. Die Demut besteht aber darin, dass man auch von anderen nicht höher eingeschätzt werden will. Wie steht es in dieser Hinsicht? 5. Wie verhält sich deine Zunge? Prahlst du dich offen und versteckt oder versteckt? Schmeichelst du dir nicht selbst, wenn du von dir sprichst? 6. Was die Handlungen betrifft, gibst du dich nicht Vergnügungen hin, die deiner Gesundheit schaden? Ich meine eitle, unnütze Vergnügungen, sinnlos durchwachte Nächte und Ähnliches. 6. Kapitel. Prüfung der Seelenhaltung gegen den Nächsten. Eheleute müssen einander lieben. Ihre Liebe muss sanft und ruhig, fest und beharrlich sein, vor allem deshalb, weil Gott es so befiehlt und will. Das Gleiche gilt von der Liebe zu den Kindern, den nächsten Verwandten und Freunden, je nach ihrem Rang. Aber sprechen wir nun ganz allgemein. Wie verhält sich dein Herz gegen den Nächsten? Liebst du ihn herzlich und aus Liebe zu Gott? Um dies genau zu erkennen, stelle dir bestimmte, unangenehme, mürrische Menschen vor. An solchen übt man bestimmt die Liebe zu Gott im Nächsten, mehr noch bei Menschen, die uns durch Wort und Tat Böses zugefügt haben. Prüfe dich genau, ob dein Herz gegen sie in Ordnung ist, ob es dir sehr schwer fällt, sie zu lieben. Bist du schnell zu lieblosen Reden bereit, besonders über Menschen, die dir nicht gut gesinnt sind? Fügst du dem Nächsten Böses zu, unmittelbar oder mittelbar? Wenn du nur einigermaßen nach der Vernunft urteilst, wirst du das leicht erkennen. Das ist aus dem Buch Philothea, Franz von Sales, Einführung des Lebens aus christlichem Glauben, das vom Franz Sales Verlag Eichstätt und Wien, vom 5. Teil, Kapitel 1-6.